Hallo! Heute bin ich in dieser Podcast-Folge tatsächlich nicht alleine. Ich habe heute die Caro bei mir. Caro ist 35 und lebt im Rhein-Main-Gebiet mit ihrem Partner. Caro ist ETF-Fahrplankundin von mir und ich freue mich total, heute mit ihr über ihren Werdegang zu sprechen, was sie so damals über Finanzen gewusst hat, was sie heute über Finanzen weiß. Und wie das quasi alles gekommen ist. Und ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mal mit mir zu quatschen und unseren Zuhörerinnen jetzt heute mal einen Einblick in dein Leben zu geben. Also, herzlich willkommen, Caro.
Hallo.
Ich freue mich so, dass du da bist, wirklich. Und ich würde auch direkt mit der ersten Frage in die Tür fallen, nee, ins Haus fallen, nicht in die Tür fallen. Meine Güte, fängt schon gut an. Und zwar, du hattest mir ja vorab per E-Mail schon mal ein paar Infos zukommen lassen. Und du hast auch mit dazu geschrieben, dass du damals quasi selber als junger Mensch mit zwei Mindsets aufgewachsen bist. Möchtest du einmal auch den Zuhörerinnen erzählen, was du mir da geschrieben hast?
Genau, ich hatte halt berichtet, dass ich mit zwei Mindsets aufgewachsen bin. Zum einen, dass mir halt immer suggeriert wurde, dass ich nicht mit Geld umgehen kann. Und ich habe halt ein Geschwisterkind und es wurde halt auch immer gesagt, er als Beispiel rangezogen, wie gut er halt mit Geld umgehen kann. Ich kann es nicht, er kann es. Das war die Message von meinen Eltern. Und zum anderen halt noch diese sehr konservative Einstellung für die Altersvorsorge, für ein Kapitalvermögen braucht man Immobilien. Das ist so das, womit man mich großgezogen hat, das, worauf auch das ausgerichtet war, was man halt mir finanziell mitgegeben hat. Das heißt, so mit 16 rum habe ich einen Bausparvertrag bekommen und das war's. Beziehungsweise nein, ich hatte noch ein Sparbuch, aber das ist ja das Thema, dass dieses Sparbuch irgendwann noch Zinsen abgeworfen hat, das war halt auch sehr schnell erledigt.
Wahnsinn. Wie hat sich das denn so im Alltag geäußert? Weil ich meine, als Kind, man kommt ja nicht mit der Gabe des Geldsparens auf die Welt. Ne? Also das muss ja schon irgendwo an den Eltern liegen. Ne? Aber kannst du dir vorstellen, warum die von Anfang an so negativ behaftet dir und dem Sparen gegenüber waren? Oder kannst du dir das nicht so richtig erklären?
Also mein Vater war schon vom, ich sag jetzt mal, älteren Semester, also Nachkriegsgeneration, ist halt selber auch eher ärmlich aufgewachsen. Meine Mutter ist jetzt auch nicht mit einem silbernen Löffel, aufgewachsen. Das war auch erst eher so ärmliche Verhältnisse. Das heißt, ich glaube, der Horizont war einfach nicht so weit, dass man halt tatsächlich drüber nachdenkt. Aktien sind halt was für reiche Menschen und also kommt das schon mal gar nicht in Frage. Und so aus diesen Verhältnissen, aus denen sie gekommen sind, war halt der Hausbau quasi das Einzige, was sie sich vorstellen konnten, man spart und was fürs Alter zurücklegt.
Aber auch spannend, dass sie dann deinen Bruder anders behandelt haben, oder? Also, dass es bei ihm dann hieß, dass er sparen kann, im Gegensatz zu dir quasi.
Ja. Ich glaube, das war halt eine andere Wahrnehmung. Ich habe mein Geld halt anders ausgegeben als er und das, wie ich es ausgegeben hat, hat halt nicht gefallen, weil halt meine Hobbys vor allem meinem Vater nicht gefallen haben. Ich hatte, ich glaube, ein, zwei Jahre auch ein teures Hobby mit dem Reiten, habe das aber halt auch wieder aufgegeben und dann kommt dann immer, ich meine, dass mein Bruder es auch ein bisschen übertreibt, haben sie dann im Studium auch gemerkt.
Inwiefern
Einen Teebeutel zum
sowas?
Treppen aufzuhängen.
Oh Gott, bitte nicht.
Es ist halt einfach, wir hatten unterschiedliche Interessen und seine Interessen haben halt mehr zur Familie gepasst, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich finde das aber tatsächlich sehr spannend. Ich hatte, die Podcast-Folge ist jetzt Stand heute, wo wir beide re miteinander reden, noch gar nicht online. Und ich glaube, die kommt auch erst nach unserem Podcast-Interview online. Da habe ich aber mit einer Kollegin gesprochen und da geht es nämlich auch um so dieses Thema Kinder und wie man denen Geld beibringen kann und hin und her. Und sie hatte nämlich auch ein Buch geschrieben und das Buch habe ich dann quasi für dieses eine Podcast-Interview als Basis genommen. Wie gesagt, für alle Podcast-Zuhörerinnen, das Podcast-Interview mit Claudia wird noch online kommen. Aber auf jeden Fall, da haben wir nämlich auch darüber gesprochen, dass Mädchen und Jungs in der Jugend und in der Kindheit finanziell unterschiedlich aufwachsen, einfach nur, weil sie jeweils ein anderes Geschlecht haben. Ne, dass es immer noch so in den Köpfen unserer Vorgenerationen quasi auch drin war, Das passt tatsächlich total gut jetzt auch gerade in dieses Schema mit rein, ne? Gerade so diese Nachkriegsgeneration hat ja auch noch ein bisschen mehr, ich sag mal, in diesen Mustern gedacht, als wir das jetzt zum Beispiel heutzutage, Gott sei Dank, machen, ne? Aber selbst bei uns ist es immer noch teilweise krasser drin, dass mit Jungs so auch schon im Grundschulalter teilweise über Finanzen gesprochen wird, ne? Während wir Mädels dann halt irgendwie erst im Studium darauf kommen, dass man sich mal damit beschäftigen sollte, weil man dann plötzlich anfängt, auf die Schnauze zu fallen. Ja, es ist, ich finde es schon krass auf jeden Fall. Aber das Stichpunkt Studium bringt mich jetzt gerade auch wieder auf dich, weil du hast mir dann ja quasi geschrieben, dass du nach dem Studium noch eine Ausbildung angefangen hast. Und da hat es so
Genau.
ein bisschen, bei dir gab es da so einen kleinen Punkt. Magst du da mal ansetzen?
Genau. Ich wollte halt in ein sehr spezielles Arbeitsfeld rein und da bin ich auch hier.
Herzlichen
Und
Glückwunsch.
also ich habe den Bachelor gemacht und allein damit bin ich nicht, sagen wir, auf die Gehaltsstufe gekommen, die ich wollte. Habe versucht, einen Master ranzuhängen, bin da gescheitert. Habe dann versucht, mich mit dem Bachelor zu bewerben. Das hat halt nicht geklappt. Also habe ich gesagt, gut, egal. Ich möchte in diesem Feld arbeiten und wenn es mit einer Ausbildung funktioniert, halt ein paar Gehaltsstufen unter dem, was ich mir vorgestellt habe am Anfang, dann mache ich halt das. Habe mich halt dann auf diesen Ausbildungsplatz beworben, bin da auch genommen worden. Aber irgendwann hat halt das BAföG-Amt geklopft und hat gesagt, wir möchten unser Geld wieder haben.
Oh, quasi während der Ausbildung
Vom
noch.
Ausbildungsgehalt, wenn man da nicht bei den Eltern wohnt, das wegzusparen, das war halt echt heftig.
Oh, wie hast du das gemacht? Also ich meine, wenn man schon außerhalb wohnt, weil Ausbildungsgehalt ist ja jetzt normalerweise ja nicht so hoch, ne?
Nee, also es ist jetzt, also gut, es war halt eine Ausbildung im öffentlichen Dienst, die ist jetzt sicherlich besser bezahlt als jetzt irgendwo im Handwerk. Aber es ist nicht so weit gekommen, dass ich Teebeutel getrocknet habe. Ich habe mir halt wirklich alles weggespart, was irgendwie ging. Meine Hobbys lagen halt die Zeit auf Eis.
Ja, ach Scheiße.
ja, war nicht schön, aber es ging.
Ja, hast du irgendwie durchgekämpft bekommen,
Ich habe
trotzdem
mich
dich
durchgekämpft,
selbst.
also anders kann man es nicht sagen.
Ja, Wahnsinn. Aber umso schöner, dass du das dann jetzt alles hinter dir hast und jetzt in dem
Genau.
Berufsfeld
Mein
arbeitest,
Studium,
den
alles
du dir.
abbezahlt. Ich bin glücklich.
Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, du hast gesagt, du hattest einen Bausparvertrag, ne? Gibt es den
Genau,
noch
aber der wurde zu
oder?
dem Zeitpunkt bereits liquidiert. Den musste ich
Oh.
im Studium, hat mir meine Mutter den abgekauft, damit ich mir Möbel kaufen kann.
Ja. Ach, Scheiße.
Ja, irgendwann im Masterstudium habe ich halt auch keinen Bachelor, also kein BAföG mehr bekommen, weil mein Bruder war zu dem Zeitpunkt fertig und die haben halt gesagt, nö, deine Eltern können dir das jetzt voll finanzieren und die hatten nicht plötzlich mehr Geld.
Ja, klar. Ach, was für eine Scheiße, wirklich. Also warst du quasi nach Ausbildung, also nach Studium und nach Ausbildung erstmal mehr oder weniger plus minus null mit deinen
Oh,
Finanzen?
plus minus null, ja.
Okay, BAföG dann auch schon abbezahlt gewesen?
BAföG lief noch ein Jahr, aber halt, dann war es halt nur noch die letzten Kleckerbeträge.
Ja, das heißt, du bist jetzt nicht irgendwie mit Schulden oder sowas irgendwie so jetzt ins Berufsleben reingestartet.
Ich bin immer null auf null rausgekommen.
Ja, okay, das ist ja, ich sag mal, so ein bisschen so dieses, ich sag mal, typische Bild meiner Kundin, ne? Das ist halt immer so von Monat zu Monat, so von null auf null. Aber das Schöne ist ja, du sitzt jetzt quasi bei mir, ne? Das bedeutet, du hast ja irgendwas verändert. Weil bei ganz vielen ist es ja so, sobald dann das Gehalt steigt, steigen auch die Ausgaben und man ist im Endeffekt trotz höheren Gehaltes immer noch von null auf null. Ne, das ist immer noch von der Hand in den Mund, ne, und irgendwie ändert sich nicht so richtig. Wann kam für dich so dieser Turnaround-Punkt, dass du gesagt hast, ey, ich kann ja wohl sparen? Ne? So das, was meine Eltern mir gesagt haben, stimmt überhaupt nicht. Wann kam bei dieser Knackpunkt einfach?
Na, der Knackpunkt kam ja eigentlich schon, während ich BAföG abbezahlt habe, weil das musste ich ja auch irgendwie sparen von sehr wenig Geld.
Oh,
Also,
stimmt.
es war halt nur frustrierend zu wissen, ich kann sparen, aber ich komme trotzdem null auf null rauf.
Ja.
Als dann das BAföG abbezahlt war, hatte ich ja immer noch das Auto, von dem ich dir ja auch geschrieben habe,
Oh
dass
Gott,
ich
ja.
quasi von wenig Geld gekauft habe, halt so von der Resterampe. Mehr nicht da war. Und dass mich dann halt innerhalb von kürzester Zeit quasi den Einkaufspreis nochmal in Reparaturen gekostet hat und nochmal in Reparaturen und nochmal in Reparaturen.
Oh.
wo man dann halt ja das Stiefelgleichnis von Terry Pratchett immer wieder im Kopf hat. Ich weiß nicht, ob du den Autor kennst.
Nee, tatsächlich nicht.
Er hat in einem von seinen Büchern Stiefelgleichnis aufgestellt, wo sich der Arme halt jedes Jahr ein neues Paar Stiefel kaufen muss für wenig Geld. Und der Reiche kauft sich einmal ein paar Stiefel für das Zehnfache vom Preis, aber das hält halt 20 Jahre.
Ja,
Das heißt,
ja.
der Reiche hat am Ende weniger ausgegeben als der Arme. Und so
Ja.
mir dann halt mit dem Auto. Ich hätte mir auch gleich eins teures kaufen können, wenn das dann halt jahrelang gehalten hätte. Genau. Und also selbst als BAföG abbezahlt war, hatte ich immer noch dieses Auto an der Backe. Das heißt, ich bin immer noch 0 auf 0 rausgekommen. Und das war halt frustrierend.
Boah, ja, das glaube ich.
Und dann habe ich halt auch meinen Partner kennengelernt. Beziehungsweise ich kannte ihn vorher schon übers Internet.
Ach, schön.
Ja, dann haben wir uns halt persönlich kennengelernt, so 2019. Also da habe ich auch noch BAföG abbezahlt. Und ja, da hat sich dann halt so ein bisschen was entwickelt. Und wir sind dann in Corona zusammengekommen, was halt auch ein bisschen anstrengend war, weil wir durch Corona wirklich mal einen Monat getrennt waren, komplett, keine Treffen, nichts.
Scheiße.
Und das ging nicht. Wir haben gemerkt, das ging nicht. Und danach sind wir halt dann in die Beziehung reingestartet.
Schön.
Und halbes Jahr später bin ich dann zu ihm gezogen. Ich habe vorher im Schwarzwald gearbeitet dazu. Genau, habe meine Arbeit aufgegeben im Schwarzwald, habe hier was gefunden und bin dann zu ihm gezogen. Und das war halt der Moment, wo ich nicht so sehr auf dieses Auto angewiesen bin, war, weil mein Partner halt einen, ich sag mal, kurzen Arbeitsweg hatte, den er schon gerne mit dem Auto genommen hat, aber nicht musste. Und dann kam halt dieser Moment, in dem wir gesagt haben, dieses Auto wird nicht mehr repariert. Ich spare jetzt auf ein neues. Und wenn das Auto nicht hält, bis das neue da ist, stellen wir es an den Straßenrand und zünden es an.
So geil,
Das
einfach,
war
so,
wirklich
so
noch so
geil.
eine rein aus Frustration getroffene Entscheidung, aber
Ja.
es war halt einfach nötig.
Ich lieb's.
Und ein gutes Jahr später hatten wir dann auch ein neues Auto. Weil,
Habt ihr
also
das
von
andere
innen,
angezündet?
wir haben das Auto nicht anzünden müssen.
Schade.
Ich habe kurz noch drüber nachgedacht, es der hiesigen Feuerwehr zu spenden und so, die haben ja diese Crash-Dummies, die sie manchmal brauchen, um daran zu testen, wie man so Autos knackt. Hab's
Ja.
dann aber doch nicht gemacht. Weil da wäre ich dann nur in Versuchung gewesen, mich zu fragen, wann sie es dann kaputt machen und mich dann mit Popcorn daneben zu stellen. Weil dieses Auto hat mich wirklich gefrustet. Genau, also ein Jahr später hatten wir
Scheiße.
dann den Neuwagen, der alte war weg. Und da sieht man dann einfach mal dieses neue Auto, es war ein Jahreswagen, also nicht ganz teuer, aber trotzdem, das haben wir bar aus der Ka Tasche bezahlt. Und einfach zu wissen, so
Geil.
nach einem Jahr konnte man sich ein neues Auto leisten, einfach weil man nichts mehr ausgegeben hat für das alte. Und ich hätte
Ja.
nur gewusst, wenn ich es weiter repariert hätte, wäre ich weiter 0 auf 0 rausgekommen.
Ja, wirklich. Wann war das, dass ihr das Auto gekauft habt?
Das Auto hatte ich noch in der Ausbildung gekauft. Ich glaube, 2018 müsste das gewesen sein. Also ich habe es jetzt nur 2, 3 Jahre gefahren.
2, 3 Jahre, das heißt 2018. Also so 21 ungefähr habt ihr dann den neuen Wagen gekauft. Zusammen dann oder du alleine?
Er hat ein bisschen was beigesteuert, aber den Großteil habe ich bezahlt.
Ja, wahnsinnig gut. Nachdem du dann quasi auch BAföG quasi abgezahlt hattest,
Ja.
jetzt hast du einen neuen Wagen vor dir, also einen neuen Wagen, aber gebrauchten
Für mich
neuen
nicht.
Wagen, wie auch immer. Ja, ich meine, ein Jahr Auto, also ein Auto, das ein Jahr alt ist, ist ja, das ist ja wirklich noch gar nichts, ne? Ich habe meinen, der jetzt bei mir vor der Haustür steht, der ist jetzt, ich glaube, 3 oder 3,5 Jahre alt. Ich habe den jetzt seit Dezember und die Kiste sieht immer noch aus wie neu, ne? Also das ist so, ich finde, Jahreszahlen werden manchmal so, generell Autos werden, also wenn jemand Autos liebt, alles gut. Für euch Zuhörerinnen, ich suche gerade verzweifelt nach Worten und gucke dabei auch verzweifelt, weil ich weiß, dass es sehr viele Auto liebhabende Menschen gibt. Für mich ist halt ein Auto wirklich, es
Es soll einen
muss,
von A nach B bringen.
ja,
Und
also es muss jetzt
laufen.
nicht total hässlich aussehen, ne? Also ich will jetzt auch nicht irgendwie in einem pinken Wagen rumfahren oder sowas und damit mich total blamieren, ne? Aber es muss halt einfach, keine Ahnung, mein Auto ist weiß, das ist halt so, ne? Bin ich super happy auch mit und wie gesagt, irgendwie 3 Jahre alt oder sowas, aber Nicht so viel gelaufen. Apropos, ich muss gleich noch bei der Versicherung anrufen. Kleiner Fun Fact. Muss die Kilometer hochsetzen lassen. Okay, cool. Also, du hast dir dann auf jeden Fall diesen Wagen gekauft. Wie hast du das in der Zeit mit deinem Geld gemanagt? Ne, weil du hast es ja geschafft, jetzt quasi Geld anzusparen. Wie hast du das gemacht? War das unter deiner Matratze? War das auf deinem Girokonto?
Also,
Was?
da ich mit meinen Eltern nicht so die Gespräche hatte, wie man sparen kann, welche Modelle es gibt, also Tagesgeld kannte ich zu dem Zeitpunkt nicht, Festgeld sowieso nicht. Ich hatte das wirklich
Ja.
einfach alles auf dem Girokonto liegen.
Oh, krass. Und dann hast du geschafft zu sparen, indem du einfach alles auf dem Girokonto liegen lässt. Das finde ich immer richtig, richtig krass. Weil ich denke mir jedes Mal, wenn Menschen das können, die haben wirklich meinen allergrößten Respekt. Ich könnte das überhaupt nicht. Wenn ich bei mir viel Geld auf dem Girokonto hätte, dann würde ich auch sehr viel Geld ausgeben, so wie ich mich kenne. Wahnsinn, richtig, richtig gut. Also es lag einfach
Es
nur
lag
rum.
einfach auf dem Konto.
Boah, also das ist wirklich, das ist richtig krass. Was ist mit deinem Freund, wenn ich da mal ganz vorsichtig nachfragen kann, wie hat er in der Zeit alles so finanziell bei sich gemanagt? Also auch so ein Girokonto-Typ oder?
Er ist auch mehr der Girokonto-Typ, hatte zu dem Geldzeitpunkt aber schon ein Tagesgeldkonto, das er aber vor allem genutzt hat, um, wenn er das Limit erreicht, so einmal rüber zu scheffeln, damit. Also man hat ja immer so das Limit beim Girokonto jetzt 25, 50, was auch immer die Bank da festlegt und er hat dann immer den Überschuss rübergeschoben. Das heißt, er ist jetzt auch nicht so. Also das Geldmanagen habe ich jetzt ein bisschen übernommen.
Ah, wie cool. Habt ihr denn, wie sieht denn jetzt so euer Kontenmodell aus? Ne? Weil ihr lebt ja jetzt schon ein paar Jährchen zusammen. Hat jeder sein getrenntes eigenes oder habt ihr das irgendwie zusammen verwurstelt? Wie macht ihr das?
Wir haben es mittlerweile auch zusammen verwurstelt. Also wir haben beide noch unsere getrennten Konten, auf denen halt unser Gehalt eingeht. Wir haben mittlerweile beide ein Tagesgeldkonto und wir haben halt auch das Gemeinschaftskonto, das wir jetzt gerade tatsächlich kürzlich erstellt haben, weil
Cool.
ich habe zwar geschrieben, dass Immobilien hier so ein bisschen itchy ist in der Rhein-Main-Region, aber wir sind tatsächlich gerade dabei, eine Wohnung zu kaufen und diesen Kredit lassen wir natürlich über das Gemeinschaftskonto laufen.
Ach cool. Zum selber drin wohnen oder zum
Zum
Vermieten?
selber drin wohnen, ja.
Ja, cool. Ja, Immobilie ist halt auch einfach irgendwie echt ein Lebensgefühl. Ne? Also ob sich das jetzt immer finanziell so krass lohnt, das lasse ich jetzt mal ganz außen vor, dieses Thema. Aber es ist halt einfach ein Lifestyle. Ne? Es ist ein geiles Gefühl, glaube ich, oder?
Ja, bei uns lohnt es sich einfach schon, weil wir uns deutlich vergrößern.
Ah,
Ich
geil.
bin bei ihm hier eingezogen und diese Wohnung gehört seinen Eltern.
Ja.
Und sie haben sie halt mehr oder weniger gekauft, um ihn quasi rauszuschmeißen.
Also
Aber
geht's
irgendwie,
auch.
ja, es ist halt so ein Student, Eltern, das kann halt anstrengend werden. Das heißt, es ist hier eine klitzekleine Studentenbutze und zu zweit auf 36 Quadratmetern, das ist halt schon anstrengend. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, weil wenn wir die Wohnungsgröße, die man hier zu zweit eigentlich bräuchte anmieten, sind wir schnell bei einem Gehalt für die Wohnung nur. Und das wollen wir halt nicht, weil warum sollen wir jemand anderen den Kredit abzahlen, wenn wir ihn unseren eigenen abzahlen könnten? Und deswegen haben wir das auch
Ja.
so, ja,
Ja,
in
krass. Wie
diesem
groß wird die
Ausgehalt.
neue Wohnung sein?
Knapp 80.
Geil, ja, das ist zu zweit schon ein bisschen besser als 36. Okay, das ist richtig hart, aber ich kenne das tatsächlich, wobei ich da auch noch ein bisschen, ich sag mal, jünger war. Also ich bin jetzt auch gerade erst nur 28, ne, aber mit meinem Ex-Ex, mit dem war ich 7 Jahre zusammen und wir sind zusammengekommen, da war ich 18. Und als wir dann halt nach Köln zusammengezogen sind, da waren wir nämlich auch in so einer 40 Quadratmeter Bude, da haben wir auch ein paar Jahre zusammen gewohnt. Also es geht schon, aber es ist halt ultra, also man hängt schon sehr aufeinander. Ne? Also Ausweichmöglichkeiten war bei uns nur, indem du auf Toilette gehst oder in die Küche.
Ah, Küche ist bei uns offen. Die Ausweichmöglichkeiten sind, waren die Toilette oder das Schlafzimmer.
Ah, scheiße. Ja, okay. Ja, bei uns war halt Wohn- und Schlafbereich das Gleiche. Na, also wir hatten noch nicht mal ein Sofa oder sowas, sondern wir hatten halt wirklich das Bett einfach mitten im Wohnzimmer stehen und da hat man dann halt drauf gechillt. Ne? Deswegen ins Schlafzimmer ging da nicht. Wobei wir hatten noch einen Balkon, da hätte man auch hingehen können, aber.
Ja, wir haben den Garten, in dem ich gerade sitze.
Oh, geil. Oh, Garten ist sowas Tolles. Wann zieht ihr dann in die neue Wohnung? Oder?
Wir warten gerade darauf, dass die Bank das Geld überweist an den Verkäufer.
Ah, okay. Also gerade alles so richtig, richtig fresh noch. Ah, ja, cool. Mega. Okay, also das heißt, ihr habt jetzt quasi diese Wohnung zusammen, ihr habt ein Girokonto zusammen, wo ihr dann auch, spart ihr dann auch gemeinsam so für Urlaub oder sowas da drauf? Oder macht das jeder immer noch für sich?
Das macht jeder getrennt noch.
Das macht
Also
jeder.
das Gemeinschaftskonto ist halt aktuell wirklich für den Kredit und den täglichen Bedarf sozusagen.
Ja, ach cool. Und dann überweist ihr beide gleich viel auf das Konto oder wird das prozentual irgendwie
Prozentual
aufgeteilt?
gleich viel.
Ja, okay,
Formal.
sehr cool. Trotzdem, ja, okay. Ja, das ist cool. Da muss ich kurz mal nachdenken. Das heißt, ihr habt schon unterschiedliche Summen, die ihr überweist, aber
Genau.
angepasst ans Gehalt.
Genau.
Okay. Das ist ja auch oftmals die, ich sag mal, fairste Lösung. Na, gerade wenn man halt irgendwie unterschiedlich
Ja,
verdient, ne?
dadurch, dass er privat versichert ist, müssen wir halt auch bei seinem Gehalt noch ein bisschen rumrechnen, wie viel das tatsächlich netto ist, vergleichbar mit meinem. Und da ist das halt einfacher zu sagen, jeder zahlt Prozent vom Gehalt ein.
Ja, total cool. Ja, finde ich super. Wann hat das dann bei dir angefangen, dass du gesagt hast, okay, Tagesgeldkonto, Kontenmodell, das ist irgendwie so ein Ding? Also gab es da irgendwie so, weiß ich nicht, wie bist du da drauf gekommen?
Über dich.
Ach, tatsächlich über mich. Geil. Also ETFs hätte ich mir schon denken können, woher du das hast, aber
Ja,
Kontenmodell.
also zum ETF-Fahrplan gehört ja auch das Money Diary und mit dem habe ich angefangen und habe dann halt
Ja.
erstmal sortiert. Also erstmal bin ich seine Kontenauszüge durchgegangen und meine Kontenauszüge, was für Ausgaben haben wir überhaupt und bin das halt alles so Schritt für Schritt durchgegangen und habe dann halt das
Ja.
Kontomodell gemacht und mir die Banken angeschaut, wer da was anbietet und dann halt Tagesgeldkonten etc. eingerichtet.
Ja,
Also
cool.
habe ich mit dem PFA-Plan angefangen, als ich das eingerichtet hatte.
Witzig. Jetzt hatte ich gar nicht nachgeguckt. Wann warst du Teil vom ETF-Plan? Jetzt dieses Jahr erst oder
Das war dieses
schon
Jahr im Frühjahr. Also den
im
Monat weiß ich
Frühjahr?
jetzt auch nicht mehr genau, weil ich habe es halt in meinem Tempo durchgenommen.
Ja.
Aber irgendwann im Frühjahr habe ich angefangen.
Ja, mega. Okay, dann ist es also noch alles ganz, ganz fresh dann bei dir. Okay,
Genau.
sehr cool. Wie bist du denn generell, weil das fand ich natürlich auch spannend aus deiner E-Mail herauszulesen, wie bist du generell auf dieses Thema, ich sag mal, Aktien und ETFs und sowas gekommen, ne? Weil irgendwann mal kam dann ja auch da quasi der Punkt, bei dir.
Also es war ja immer das Wissen da, allein mit Immobilien jetzt als Vermietungsobjekt, dass ich es habe und der Vermieter bin, das kommt für mich einfach nicht in Frage. Das ist nicht mein Ding und ich kann es mir hier auch nicht leisten, mir da keine Ahnung, wie viele Häuser oder Wohnungen zu kaufen. Entsprechend wusste ich immer, ich brauche irgendwas anderes. Und auch wenn meine Eltern jetzt nicht so die finanzielle Bildung betrieben haben, weder bei mir noch bei meinem Bruder, war halt auch immer diese Sache, dass halt je älter ich wurde, desto mehr kam halt der Kommentar, du musst mal für deine Altersvorsorge machen. Und ja, was denn? Und da habe ich mich halt mal mit einem Freund unterhalten, über was völlig anderes, was auch irrelevant ist. Aber da hat er dann halt erwähnt, ich weiß nicht mehr, wie er drauf gekommen ist, aber er hat es halt erwähnt, dass er gerade mal seine Aktien checkt und er ist halt technisch versierter, also er hat das sogar irgendwie komplett automatisiert, was da angelegt wird und also er ist da ein bisschen mehr drin in dem Thema.
Ja.
Und er ist halt selbstständig, das heißt, er hat auch einen anderen Druck dahinter zu investieren.
Ja.
Und da habe ich mir halt gedacht, wenn das so einfach geht und er mal so alle paar Monate mal schaut, wie es den Aktien geht, warum soll ich das nicht können?
Ja.
Aber er ist da halt, wie gesagt, technisch sehr viel tiefer drin als ich oder irgendjemand anderes. Von daher wusste ich, er kann es mir nicht erklären und ich brauche irgendjemanden, der es mir erklärt, was ist das und wie macht man das? Und also ich habe mittlerweile das Depot ja eröffnet, aktuell in den Miesen, aber ne, ruhig bleiben, tief.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist auch eine komische Phase im Moment an der Börse.
Aber wenn ich da komplett ohne Wissen reingegangen wäre, das Depot bei einer Bank geöffnet hätte, mit den Infos, die mir die Bank gegeben hätte, ich hätte es direkt wieder zugemacht und aufgegeben. Also,
Was? Ja.
ohne die Erklärungen von dir über den ETF-Plan, ich hätte es nicht gemacht. Von daher, bin ich froh, dass du mir über den Weg gelaufen bist, sozusagen.
Erinnerst du dich noch, wie du auf mich gekommen bist? Also hast du aktiv dann auch irgendwie gegoogelt oder so, oder war das Zufall?
Das war Zufall. Ich glaube, es war
Witzig.
einfach irgendein Instagram-Reel, der mir vorgeschlagen wurde. Und irgendwie hat der Algorithmus gesagt, das interessiert dich. Und es hat mich interessiert.
Geil, sehr cool. Das heißt, du bist dann erstmal über Insta, dann wahrscheinlich Podcast, ne? Und dann
Genau.
irgendwann mal wahrscheinlich ins Webinar rein. Das ist ja so der
Genau, und
typische
dann
Weg
halt
bei
irgendwie
mir.
YouTube-Arbeit.
Genau.
So Schritt für Schritt.
Ja, mega cool. Wie hat dir denn der ETF-Fahrplan jetzt bei dieser ganzen Geschichte geholfen bei deinen Finanzen? Du hast gesagt, dass du halt mit diesem Money Starter Kit Teil angefangen hast, ne, mit Budget und Kontenmodell und hin und her. Wie war dann der ETF-Fahrplan jetzt für dich so alles, was so Thema Rentenlücke, Investieren und sowas angeht? Wie hat er dir da einfach geholfen?
Zum einen natürlich einfach durch die Erklärungen, was ist jetzt was und worauf achtet man. Die Links, die du geteilt hast, das war auch extrem hilfreich, weil ich glaube, die ETFs ohne zu finden ist sehr schwer.
Ja.
Und gegoogelt findet man sowas ja auch nicht. Also ich habe vorher schon gegoogelt, aber bin da auch nur auf die Spezialisten gekommen, die das halt ultra kompliziert erklären. Die haben mich weitergeholfen.
Das kenne ich tatsächlich noch von damals.
Und genau, es ist halt einfach so eine Schritt-für-Schritt-Erklärung und halt das, dem man halt folgen kann. Gut, ein bisschen Vorwissen habe ich halt schon mitbekommen, weil dadurch, dass ich halt nochmal die Berufsschule hatte, gab es halt auch nochmal den BWL-Unterricht und wir hatten auch einen Lehrer in, ich glaube, Rechnungswesen war das, der uns dann erzählt hat, wie er an der Börse arbeitet, aber das kann ich keinem empfehlen, der da keine Ahnung von hat. Er hat eine Versicherung gelaufen darauf, dass der Goldpreis fällt oder sowas. Also ja, genau.
Auch gut.
Jeder seins. Und wenn man halt nur so ultra komplizierte Sachen immer hört und eigentlich, ja, es ist immer so quasi die Erklärung für Dummies bin, die sich das
Ich sage tatsächlich immer, mein Anspruch ist an den ETF-Fahrplan, dass meine kleinen Geschwister den verstehen würden. Und die sind ja jetzt teilweise noch unter 18, ne, weil ich habe ja insgesamt 5 Geschwister und teilweise unter 18. Und ich sage immer jedes Mal, der Anspruch ist, dass auch die das in der Theorie verstehen könnten. Ne, einfach weil ich dann ganz genau weiß, ey, dann ist es wirklich so easy peasy erklärt, dass man es auch wirklich versteht. Ne, weil das ist halt, ich meine, was bringt es mir, wenn ich jetzt irgendwie mit Fachjargon angebe und ihr dann letztendlich die Hälfte davon nicht versteht oder nochmal nachgoogeln müsst? Das fände ich ja ganz schlimm, ne? Wenn man dann irgendwie so einen Online-Kurs bucht, ne, der ja auch nicht kostenlos ist, ne, und dann noch nachgoogeln muss. Ich glaube, oh, da würde ich mich so schämen. Also ich bin sehr froh, dass du sagst, dass die Erklärungen alle ganz einfach sind und dass auch die Links hilfreich waren und sowas. Hast du so ein Lieblingsmodul gehabt, wo du sagst, es ist jetzt irgendwie im Kopf hängen geblieben, oder war es eher so das große Ganze?
Ich glaube, am ehesten die Rentenlücke berechnen. Einfach,
Echt?
weil ich da mal gesehen habe, wie viel eigentlich fehlt.
Oh,
Mein
aua!
Arbeitswerdegang war ja nicht sehr stringent. Von daher habe ich halt nicht schon, meine andere in meinem Alter zahlen schon 20 Jahre in die Rentenkasse ein und das habe ich halt einfach nicht.
Ja.
Ich verdiene zwar jetzt nicht wenig, weil ich dann doch in die Gehaltsstufe gekommen bin, die ich mir so ungefähr vorgestellt habe.
Oh, sehr geil. Herzlichen Glückwunsch.
Aber es wird halt erst ein paar Jahre eingezahlt und ja, das macht sich halt bemerkbar.
Ja,
Aber
klar.
was will man machen? So
Hast du
ein
denn,
Wurf ist halt nicht mehr gerade.
ja, ich meine, also die Tabelle, über die Caro jetzt quasi gerade redet, also wir haben im ETF-Fahrplan so eine, also nicht wir, sondern habe ich eine Tabelle erstellt. Also das ist so eine Art Excel-Tabelle, bloß bei Google. Ich vergesse immer, wie das Tool von Google heißt. Und da kann man sich nämlich einmal natürlich die Rentenlücke einmal berechnen, indem man da verschiedene Angaben reinpackt. Aber die Tabelle spuckt einem nämlich auch aus, wie viel man investieren muss. Ja, nicht, Quatsch, wie viel man entnehmen muss. Ne? Also was dann letztendlich final die Bruttorentenlücke ist. Und dann gibt es nämlich einen zweiten Rechner. Den habe ich dann ja quasi direkt im nächsten Video auch drin verlinkt, ne? Wo wir dann berechnen, wie viel du jetzt investieren musst, um genau diese Entnahmerate, also deine Rentenlücke letztendlich zu erhalten. Super viele Mädels haben, oder super viele Frauen haben Angst vor dieser ganzen Rechnerei. Jetzt mal Butter bei der Fische. Wie viel musstest du tatsächlich selber rechnen und wie viel hast du berechnen lassen?
Selber gerechnet.
Mhm.
Null.
Sehr gut.
Also ich brauchte ja nur die Belege, wo drauf steht, wie viel wo jetzt rauskommt bei den
Ja.
Altersvorsorgen, die ich schon habe, die mein Partner schon hat, weil ich für ihn habe ich das Ganze auch noch mal schon mal durchgespielt
Ja.
und habe das eingegeben und habe dann selber gar nichts mehr gerechnet. Also wirklich gar nichts.
Sehr gut. Und wie war das jetzt auch mit diesem Zinsrechner zum Beispiel? Na, der ist ja nicht so super leicht, wenn man ihn noch nie gesehen hat, ne? Weil da kann man ja schon viele Einstellungen und sowas treffen, ne? Wie war das dann auch für dich so mit den Erklärvideos und sowas? Bist du da gut hinterhergekommen?
Da mein, ich habe ein bisschen langsameres Tempo, also ich habe das Video ein paar Mal pausiert oder zurückgespult.
Ja.
Aber ich hätte der Erklärung gut folgen können, wenn ich nicht nebenbei dann halt die Tabelle gemacht hätte.
Ja, das ist doch. Nee, aber genau dafür ist ja auch der Kurs dann auch einfach geeignet, ne? Dadurch, dass man ja jetzt einfach 2 Jahre Zugriff auf den Kurs hat, kann man ja auch alles so ganz in Ruhe durcharbeiten und immer wieder pausieren und tags und nachts über. Ne? Mir ist ja im Endeffekt egal, wenn ihr euch die Videos anguckt, ne? Und da so. Also, ich glaube, diese Flexibilität bringt halt auch einfach sehr viel irgendwie, ne? Dass man das alles so in seinem eigenen Tempo machen kann. Und gerade wenn man arbeitet, irgendwelche Ausbildungen macht, ich habe ja auch Kundinnen mit Kindern und sowas, ne? Dann ist es auch immer so eine Sache irgendwie, ne? Aber es freut mich, dass es dann halt auch so schön einfach genutzt wird und dann halt auch wirklich final funktioniert. Das heißt, du kennst jetzt deine Rentenlücke, du weißt, wie viel du investieren musst. Investierst du denn jetzt auch? Große Frage.
Also wie
Sehr
gesagt,
gut.
habe ich jetzt habe ich schon eröffnet. Ich habe die Sparrate sogar ein bisschen höher angesetzt als das, was mir der Rechner ausgespuckt hat. Ich spare auch mein Tagesgeldkonto weiter an mit einem zusätzlichen Ding, einfach weil ich diesen Sicherheitsfaktor drin haben möchte.
Ja.
Und meine Sparrate ist aktuell sehr hoch. Mal schauen, ob sie so bleibt.
Ja,
Aber ich habe
sehr
halt auch
geil.
nicht, ich kann diese Sparrate halten eigentlich, wenn sich jetzt nicht viel verändert. Abgesehen
Ja.
von dem Kredit, der ist schon einbezogen,
Geil.
geht das. Und ja, mal schauen, wie viel dabei rumkommt.
Ey, das ist doch mal eine wirklich richtig coole Story, einfach wirklich von 0 auf 100. Ne? So von, ich kann überhaupt kein Geld sparen und mir wurde gar nichts beigebracht hinzu. Ich kaufe mal eben ein Auto, ich kaufe jetzt eine Immobilie, ich investiere
Drei
jetzt
Autos. Wir haben in der
zwei
Zeit auch das
Autos.
andere Auto ersetzt.
Ja, schau mal einmal an. Das ist doch so, so cool einfach. Ne? Da sieht man einfach, dranbleiben lohnt sich und lernen lohnt sich. Ne? Fortbilden, sich damit auseinandersetzen, keine Angst haben. Apropos Angst, wie war das für dich? Hattest du Angst, dich mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen? Oder war das eher so dieser Ehrgeiz, den dein Freund, dein Kumpel da in dir ausgelöst hat, wo du meintest, so, das kann ich aber auch?
Ich wusste ja vorher, dass ich es kannte. Es blieb halt noch nichts bei rum, weil ich halt auch die Ausgaben hatte.
Ja.
Ja, da war halt auch der Ehrgeiz mit drin, weil wir wollten halt wirklich hier ausziehen langfristig. Also es war der Ehrgeiz schon da, zu sparen. Nur halt, der effektivste Weg zu sparen war halt, das Wissen war nicht da.
Ja.
Und klar ist immer so eine Angst dabei zu scheitern und die Angst, wie reagiere ich, wie es halt jetzt ist, wenn der Kurs abstürzt.
Ja.
Aber ja, es hat einem halt auch die Angst genommen, zu sagen, ja gut, dann stürzt der Kurs halt ab. Ich möchte das Geld ja jetzt nicht jetzt haben, ich möchte es in 30 Jahren haben. Also wirklich 30 Jahren so ungefähr, wenn ich in die Rente gehe.
Ja.
Und genau, und da ist, ja, als ich das Depot eröffnet habe und das erste Geld da lag, habe ich quasi stündlich nachgeguckt, wie der Kurs gerade aussieht, aber
Süß.
es gibt sich jetzt so langsam. So, es hat so langsam den Reiz des Neuen, was passiert da, verloren. Und jetzt liegt das halt und dann läuft das halt automatisch weiter. Also es ist jetzt wirklich Sparplan angelegt.
Ja. Ja, mega. Ich kenne das aber auch tatsächlich noch. Das ist ja auch, da habe ich in der letzten Live-Session vom ETF-Fahrplan, habe ich da auch noch mal drüber geredet, über dieses Ganze, was ist gerade los an der Börse, ne, mit diesem, es war ja nicht wirklich ein Crash, das war eher so eine Korrektur, die jetzt gerade stattgefunden hat, ne. Aber da habe ich ja auch noch mal mein Depot quasi wirklich in die Kamera gehalten, ne? Also ich habe zwar meine Zahlen verdeckt, aber ich habe halt wirklich so den Verlauf einmal so den Zuschauerinnen so vor die Nase gehalten, wirklich in die Kamera. Und was ich dann ja auch ganz spannend finde, ne, weil jetzt du hast jetzt eben erzählt, dass dein Depot jetzt gerade im Minus ist, ne, also im roten Bereich, ne, und das liegt ja letztendlich daran, dass jetzt gerade diese Korrektur, was auch immer an der Börse stattfindet und dein Depot einfach noch sehr, sehr jung ist. Weil wenn ich mir mein Depot angucke, da war jetzt schon seit Jahren nichts mehr im roten Bereich. Ne? Selbst als es, also das letzte Mal, dass mein Depot im Minusbereich war, das war, glaube ich, Anfang 2020, als der Corona-Crash an der Börse war. Ne? Und der war ja wirklich viel heftiger als das, was jetzt vor die letzten Wochen waren. Aber seitdem ist es ja, je länger man dranbleibt, desto weniger stört einen auch so eine Korrektur. Ne? So das, was du jetzt gerade auch so beschreibst, so dieser Reiz des Neuen und es ist alles super aufregend und dann kommt irgendwann mal der erste Crash, die erste Korrektur, während man noch am Anfang ist. Ne? Das sieht das alles noch so richtig beängstigend aus. Aber bei mir ist einfach, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meinen Verlauf angucke, also jetzt zum Beispiel mein Trade Republic Depot, das habe ich seit 2018. Also jetzt seit 6 Jahren. Und wenn ich mir da den Verlauf angucke, dann man sieht diesen Crash, der jetzt gerade vor ein paar Wochen war oder jetzt gerade die letzten Tage, man sieht den gar nicht. Ne? Also man sieht, es geht ein bisschen runter, aber wenn man sich das große Ganze anguckt, dann ist es halt hochgegangen. Ne? Und das finde ich halt auch so spannend, einfach mit euch auch immer wieder zu sehen, ne? Wie sehen eure Depots aus, dass ich dann meins auch nochmal dagegen halten kann und sagen kann, ey, nee, komm, zoom mal raus, ne? Guck dir das große Ganze an und nicht nur so die letzten 3 Wochen jetzt, die halt einfach super turbulent waren. Also, falls du die Live-Session nicht gesehen hast, ich kann dir sehr die Aufzeichnung einmal empfehlen, wo ich das in die Kamera halte. Das ist sehr spannend auch für mich gewesen, nochmal mir das anzugucken, weil ich mein eigenes Depot, ich gucke mir das nur für euch an, quasi, ne? So. Was da drin passiert, interessiert mich selber herzlich jetzt gerade noch wenig. Ich habe noch knapp 40 Jahre bis zur Rente, dadurch, dass ich ein bisschen jünger bin. Aber quasi genau dasselbe wie bei dir. Jetzt wollte ich noch irgendwas fragen, jetzt habe ich aber selber den Faden verloren. Na, jetzt ist es weg. Ich hatte das die ganze Zeit als Hintergedanken in meinem Kopf drin. Jetzt ist es weg. Na, okay, dann stelle ich einfach die nächste Frage. Das wäre auch für mich mehr oder weniger die letzte, falls die andere Frage mir jetzt nicht mehr einfällt. Und zwar, würdest du den ETF-Fahrplan weiterempfehlen?
Definitiv. Also, da ich das ja quasi mit null anfängst und erstmal das Hintergrundwissen aufrollst, kann da auch wirklich jemand rein, der wirklich keine Ahnung hat und einfach nur weiß, er muss irgendwas machen, weil jemand, der nicht weiß, dass er was machen muss, der kommt gar nicht auf die Idee.
Ja, stimmt.
Also man muss wirklich nichts mitbringen, um den zu machen. Und das finde ich einfach super.
Ja, auch schön.
Jeder, der investieren will und keine Ahnung hat, der sollte es definitiv machen.
Ach, das freut mich. Jetzt fällt mir auch meine andere Frage wieder ein, tatsächlich.
Okay.
Ich wollte nach deiner Strategie fragen, ob du uns einen kleinen Einblick in deine Strategie geben möchtest. Also, wie zum Beispiel dein Risikoprofil aufgebaut ist, weil du ja eben auf jeden Fall erwähnt hast, dass du ja ein Tagesgeldkonto als Sicherheitsbaustein auf jeden Fall auch benutzen möchtest. Dann gerne nicht genau welche ETFs, aber einfach welche Strategie dahinter steckt. Also, wenn du möchtest, gib uns gerne mal einen Einblick.
Also mein Tagesgeldkonto und das Depot spare ich 50-50. Also ich habe mir eine Sparsumme gesetzt und teile das erstmal 50-50 auf. Und beim Depot habe ich mich halt klassisch entschieden, 70-30 mit den World und Developing Countries.
Ja, ah, sehr gut. Also einfach einmal die Welt abdecken und dann.
Genau.
Ja, sehr cool. Irgendwelche Satelliten oder sowas, die du mit reingenommen hast, oder?
Aktuell noch nicht. Aber wie
Ein
gesagt, das ist alles
Klassiker.
noch sehr jung. Vielleicht beobachte ich es erstmal, vielleicht schaue ich nachher nochmal. Das Video mit den Investieren in Einzelaktien fehlt mir tatsächlich noch. Das ist ja auch erst neu
Ja.
dazugekommen, glaube ich. Von daher, vielleicht kommen noch Satelliten dazu, aber aktuell quasi klassisch.
Ja, sehr cool. Das mit dem 50-50, ist das einfach, weil du jetzt quasi am Anfang ein bisschen langsamer machen möchtest oder sagst du nicht, nee, ich bin generell ein sicherheitsorientierter Mensch? Hat das dieses 50-50 einfach, hat das einen krassen Grund oder einfach Bauchgefühl?
Also ich möchte langsamer anfangen. Ich weiß nicht, ob ich bei diesem 50-50 bleibe. Aber da ich, dass wir jetzt erstmal das Eigenkapital weggescheppelt haben für den Immobilienkauf, muss da erstmal wieder ein Notgroschen entstehen, sage ich jetzt mal. Ich habe zwar einen, aber er ist halt nicht auf dem Tagesgeldkonto und ich habe ihn lieber auf dem Tagesgeldkonto. Und dann muss ich mal schauen, bei welcher Höhe ich weniger reinspare oder vielleicht sogar ganz stoppe.
Ja, total cool. Aber ich finde auch das mit dem Risikoprofil, das ist ja auch immer so eine Sache. Manche denken ja, das ist so irgendwie so, du hast so ein Risikoprofil und das bleibt für immer. Aber das stimmt ja auch gar nicht. Ne? Das passt sich einfach so krass auch immer an deine Lebensverhältnisse an, ne? Wie du dich gerade selber auch einfach fühlst, in was für einer Lage du dich befindest. Ne? Weil jetzt jemand, keine Ahnung, stell dir vor, ihr wärt jetzt für immer in dieser Wohnung geblieben, ne? So eine kleine Wohnung und keine Kinder, was weiß ich was, ne? Dann hat man einfach vielleicht ein anderes Risikoverhältnis als jemand, der gerade frisch ein Haus gekauft hat mit 10 Kindern an der Backe. Ne, das ist dann einfach ein bisschen was anderes einfach, glaube ich, nochmal. Ne? Aber dass das dann so dynamisch ist und sich einfach auch entwickeln darf, sage ich mal. Ne?
Ja, ich meine, wir haben ja allein dadurch schon ein anderes Risiko, Sicherheitsbedürfnis, weil wir halt beide im öffentlichen Dienst sind und nicht in der freien Wirtschaft. Und da ist, wenn man sich nicht gerade für Fluktuation entscheidet, ist die Fluktuation im Arbeitsverhältnis da doch sehr gering. Von daher
Ja,
senkt
stimmt.
das Risiko, dass man allein bei dem Verdienst eingeht, ja schon sehr. Das ist halt,
Ja.
ja. Das Geld
Das,
kommt.
ja, ich wollte gerade sagen, das gibt einem schon sehr viel Sicherheit einfach an der Stelle, ne? Das ist jetzt zum Beispiel verglichen mit mir, ist es ja nochmal was ganz anderes, ne? Weil bei mir ist jeder Monat sieht so krass unterschiedlich aus. Also ich kann ja nie genau sagen, was da jetzt wie wann passieren wird und hin und her, so klar, so ein bisschen, ne, aber als Selbstständige ist das ja eh immer noch mal
Ganz
ein
anders.
völlig anderes Drama. Ne, deswegen auch mein Risikoprofil, um hier auch mal über mich noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Mein Risikoprofil hat sich ja auch in den letzten Jahren so krass verändert einfach, weil ich war damals, als ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen in Köln gewohnt habe, und ich komme ja ursprünglich aus der Steuerberatung, ich bin ja eigentlich Steuerjuristin gewesen damals, ne? Ich habe so gut wie alles von meinem Geld investiert gehabt, ne? Also ich hatte so meinen Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto und ansonsten war ich wirklich all in, ne? Also meine Sparrate, die wurde quasi nur aufgeteilt, damit mein Urlaubsgeld nicht auch in den ETFs landet, ne? Das habe ich dann auf einem Tagesgeldkonto gespart, aber ansonsten, ich hatte quasi kein risikofreien Baustein in meinem Vermögensaufbau. Ne? Ich war wirklich komplett all in. Und als ich dann angefangen habe, Finanzen mit Franzi alles aufzubauen, habe ich gedacht, so irgendwie funktioniert das ja. Ich möchte mich damit selbstständig machen. Und dann habe ich tatsächlich alle meine ETF-Sparpläne gestoppt. Boah, ich habe mich so scheiße damit gefühlt, wirklich. Aber ich habe alle gestoppt. Ich habe komplett nur noch alles immer auf dem Tagesgeldkonto liegen gehabt, weil ich gedacht habe, im Fall der Fälle, ich muss das einfach liquider haben. Und ich habe auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das jemals mal in einem Podcast erwähnt habe, aber ich glaube, ich habe die ersten 2 Jahre oder sowas tatsächlich selber gar nicht investiert. Ich habe euch beigebracht, wie das funktioniert, weil ich das natürlich alles weiß, ne, so, und das alles gelernt habe und bla bla bla. Aber ich selber habe in der Zeit nicht investiert. Und ich habe mich so schlecht deswegen gefühlt, weil ich gedacht habe: so, oh mein Gott, ich bin auf Finanzen mit Franzi, ich muss doch selber investieren. Aber für mich war natürlich an dem Punkt erstmal Unternehmensaufbau und dann Vermögensaufbau. Ich habe mich aber sehr gefreut, als ich meine ETF-Sparpläne wieder anstellen konnte. Jetzt vor, weiß ich nicht, 1, 2 Jahren oder sowas war das. Habe ich mich sehr darüber gefreut, alles wieder in meinem normalen Gang zu haben. Aber es ist aber auch hier immer noch mein Risikoprofil. Ne, ist so ungefähr 80-20, aber 80% Tagesgeldkonto, 20% investieren. Ne, also bei mir ist jetzt gerade wirklich so eine 180-Grad-Kehrtwende quasi mit diesem Risikoprofil. Und das ist auch in Ordnung. Ne, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die darf man auch einfach akzeptieren, dass sich Situationen verändern, dass man das dann anpassen kann. Umso besser, wenn man es dann halt selbstständig auch erklären kann, warum man jetzt irgendwas machen möchte und sowas, ne? Also freut mich sehr, dass das bei dir da jetzt alles so läuft einfach. Das hört sich doch wirklich, wirklich gut an. Möchtest du nach meinem langen Monolog den Mädels zum Abschied noch irgendwas mit auf den Weg geben? Irgendeine kurze Motivationsrede oder sowas?
Traut euch einfach. Macht
Das
einfach.
war perfekt. Das ist auch immer genau das, was ich sage. Ne? Und selbst wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht so viel Geld habt oder noch nicht so im Berufsleben seid oder was weiß ich was, jeder kleine Schritt zählt einfach. Ne? Sobald man den Fuß einfach irgendwie in der Tür hat, ist es viel leichter, darauf aufzubauen, als erstmal alles andere zu machen und dann versuchen, so auf Teufel komm raus in den letzten 10 Jahren vor der Rente noch irgendwas rauszuhauen. Also traut euch und genau, wenn ihr Fragen habt, dann natürlich jederzeit gerne melden. An der Stelle mache ich jetzt einmal ganz kurze Werbung. Und zwar startet am 11. September. Mir fällt jetzt gerade auf, dass es ein echt doofes Datum ist, aber am 11. September um 19 Uhr findet das Webinar wieder statt, von dem Caro und ich eben auch ganz, ganz kurz gesprochen haben. Das findet da wieder live statt, 11. September, 19 Uhr. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes unten. Da könnt ihr euch einfach quasi für 0 Euro einfach anmelden, einfach E-Mail-Adresse reingeben. Dann kriegt ihr den Zoom-Link zugesendet. Die ersten Anmeldungen sind auch schon drin, obwohl ich den Link nirgendwo bis jetzt öffentlich geteilt hatte. Ist eine Lüge. Gestern habe ich den das erste Mal bei Insta geteilt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, ein paar von euch auch aus dem Podcast im Webinar begrüßen zu können. An der per Stelle dann wieder Werbung Ende. Also es ging wirklich nur kurz um den Podcast. Ach, um den Podcast. Um das Webinar. Meine Güte. Ja, mein Kopf ist schon ballerballer. Und ansonsten wünsche ich euch, den Zuhörenden, allen noch eine wunderschöne restliche Woche. Vielleicht sehen wir uns dann ja im Webinar. Und dir, Caro, danke ich wirklich für deine Zeit. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht. Und wir laufen uns bestimmt nochmal über den Weg.
Davon gehe ich aus.
Bis dann. Tschüss.